SRF 3.
In der Schweiz gibt es zwar noch keinen Coronavirus-Fall und trotzdem hat die Sache Auswirkungen. Es droht ein Medikamentenengpass. Im deutschen Bundesland Thüringen gibt es eine faustdicke Überraschung. Die Kleinpartei FDP stellt den Ministerpräsidenten dank der rechtspopulistischen AfD. Im US-Bundesstaat Iowa wird zwar immer noch gezählt, aber die Sieger der Vorwahl bei den Demokraten, sie stehen fest. Die Analyse. Am Mikrofon ist Pascal Schmitz, das ist Info 3. Man ist krank, geht zum Arzt oder in die Apotheke und nimmt Medikamente. Soweit so normal. Dass mal ein Medikament nicht an Lager ist, das kommt in der Schweiz schon mal vor, etwa bei gewissen Antibiotika oder Blutdruckmitteln. Und viele Arzneistoffe, die kommen aus China, weil sie dort günstig produziert werden. Wegen des Coronavirus könnte sich die Situation jetzt verschärfen, denn Fabriken stehen teilweise still und der Transport von Gütern ist eingeschränkt. Was das für die Schweiz bedeutet, im Beitrag von Rael Walser.
Enea Martinelli ist alarmiert. Er ist Chefapotheker von 3 Schweizer Spitälern und im Vorstand des Schweizer Apothekerverbands. Und er geht davon aus, dass das Coronavirus auch Auswirkungen auf die Medikamentenversorgung in der Schweiz haben wird.
Weil etwa 80% der Wirkstoffe werden in China produziert, manchmal exklusiv in China. Und solange die Fabriken dort nicht laufen, fehlt das entsprechende Quantum im Markt. Es gibt schon eine Verknappung. Und das dürfte uns so im März, April dürfte uns diese Welle erreichen.
Im Frühjahr würden die Engpässe akut. Es gehe um
Medikamente, die die breite Bevölkerung anwendet. Diabetes, Bluthochdruck, Parkinson, Epilepsie, Schmerzmittel und so weiter. Also es wird eine ganz breite Palette betreffen.
Der Bund führt zwar Pflichtlager für Antibiotika oder Impfstoffe, nicht aber beispielsweise für Blutverdünner. Zuständig für die Heilmittelpflichtlager beim Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung ist Uli Haudenschild. Er relativiert.
Im Moment haben wir, obwohl wir viele Meldungen, Störungsmeldungen haben, keine Meldung, die sich auf die Situation jetzt im Zusammenhang mit dem Coronavirus zurückführen lässt.
Und man habe Engpässe bisher mit alternativen Medikamenten stets überbrücken können. Uli Haudenschild vom Bund schätzt die Lage zwar als weniger dramatisch ein als Spitalapotheker Enea Martinelli, aber auch Haudenschild sagt, dass der Spielraum nicht mehr sehr groß sei.
Die Situation ist angespannt, aber natürlich schon seit jetzt 3-4 Jahren und durchaus auch so, dass die Situation sich eher verschärft hat.
Und die Abhängigkeit von China sei tatsächlich sehr hoch. Der Bund will das Problem der Medikamentenengpässe nun angehen. Mehrere Bundesämter haben sich zusammengetan und analysieren die Ursachen der Versorgungsengpässe.
Aber dort ist einfach noch nichts wirklich spruchreif.
So Uli Haudenschild vom Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung. Nur so viel. Es würden Verbesserungen auf allen Stufen der Versorgung geprüft: Herstellung, Lagerung, Preis. Im Frühling soll der Bericht dann vorliegen.
Zur Meldungsübersicht mit Thomas Fuchs und wir bleiben da gleich beim Thema Coronavirus. Nun steht fest, die beiden Schweizer Staatsangehörigen auf dem Kreuzfahrtschiff in Japan sind nicht infiziert, Thomas.
Das Kreuzfahrtschiff liegt im Hafen der Stadt Yokohama. Es wurde unter Quarantäne gestellt. An Bord sind 3.700 Passagiere und Besatzungsmitglieder. Bei 10 Personen wurde laut den Behörden das Coronavirus nachgewiesen. Die beiden Schweizer Staatsangehörigen seien nicht betroffen. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder müssten nun weitere 14 Tage an Bord bleiben, teilte das japanische Gesundheitsministerium mit. Das Referendum gegen den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub ist zustande gekommen, mit gut 54.000 gültigen Unterschriften, wie die Bundeskanzlei mitgeteilt hat. Damit kommt es zu einer Volksabstimmung. Den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub hatten National- und Ständerat beschlossen. Das Referendum dagegen ergriff ein Komitee aus SVP und Jungfreisinnigen.
Info 3 Abend.
Politische Spielchen, Finten oder Geheimpläne. Wie zum Beispiel bei der Abwahl von Altbundesrat Christoph Blocher. Die gibt es nicht alle Tage. Heute aber ist so eine Finte aufgegangen, und zwar im deutschen Bundesland Thüringen. Eigentlich sah das Drehbuch folgendermaßen aus. Der Ministerpräsident der Linken, Bodo Ramelow, der Wahlsieger, wird wiedergewählt. Seine Koalition aus Linker, SPD und Grünen regiert weiter, obwohl sie keine absolute Mehrheit mehr haben im Parlament. Dann aber, im dritten Wahlgang, ist es mehr oder weniger aus dem Nichts passiert, dass Thomas Kemmerich von der FDP gewählt wurde. Und diese FDP ist notabene nur wegen ein paar ganz weniger Stimmen überhaupt im Parlament vertreten. Mit mir verbunden ist jetzt Peter Vögeli, unser Deutschland-Korrespondent. Ja, wir sagten es eingangs, das war eine Finte. Wer hat sie denn eingefädelt?
In der Tat, es sieht zunächst wie eine Absprache aus. Die AfD hat geschlossen für den FDP-Mann gestimmt, obwohl sie einen eigenen Kandidaten aufgestellt hatte, der aber null Stimmen erhielt. Die CDU hat zu 80% ebenfalls diesen FDP-Kandidaten gewählt. Also es sieht so aus, als ob FDP und CDU in Thüringen sich abgesprochen hätten. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, vielleicht wollten CDU und FDP Ramelow einen Schuss vor den Bug geben und haben dummerweise das Schiff getroffen, bildlich gesprochen. Es könnte sein, dass die AfD die CDU und die FDP übertölpelt hat, in eine sehr unangenehme Situation gebracht hat. Und das sieht man an der Reaktion des gewählten FDP-Ministerpräsidenten Kemmerich.
Wer Kemmerich gewählt hat, hat einen erbitterten Gegner von allem gewählt, das auch nur einen Hauch von Radikalismus, rechts wie links, von Faschismus aufweist.
Das hat Thomas Kemmerich, der neu gewählte Ministerpräsident, kurz nach der Wahl gesagt und FDP-Chef Lindner in Berlin ergänzte:
Die FDP verhandelt und kooperiert mit der AfD nicht. Es gibt keine Basis für eine Zusammenarbeit.
Also kaum von der AfD gewählt, haben sich die Gewählten wieder von der AfD distanziert.
Fakt ist, Kemmerichs Wahl, sie war nur dank der AfD möglich, aber eigentlich will in Deutschland ja niemand mit der rechtsextremen, rechtspopulistischen AfD zusammenarbeiten, sich die Finger verbrennen. Kann man Lindner und Kemmerich, die wir gerade gehört haben, kann man denen glauben?
In der Tat, bisher hieß es immer, man will nicht mit der AfD regieren und sich auch nicht von der AfD wählen lassen. Im Osten Deutschlands ist das allerdings ein bisschen anders. Die CDU ist nicht geschlossen gegen eine Kooperation mit der AfD. Das hat man auch in Sachsen gesehen. Dieses Nein zur AfD ist vor allem im Westen und Berlin so. Und insofern ist das, was jetzt passiert ist, schon eine Zäsur. Aber wenn ich die Reaktion im Bund und im übrigen Deutschland sehe, dann bin ich nicht so sicher, ob die AfD und die FDP und die CDU mit der AfD regieren werden. Sie haben sich ja auch schon distanziert.
Ja, und wie fallen die Reaktionen denn aus auf diesen vermeintlichen Winkelzug?
Also zunächst mal, die AfD jubelt, sie ist dem Ziel, an einer Regierung beteiligt zu sein, näher gekommen oder hat zumindest die CDU und die FDP vorgeführt. Sie spricht von einer bürgerlichen Mehrheit in Thüringen. Das ist das Narrativ der AfD. Die AfD sei eine bürgerliche Partei. Das ist das große Ziel. Aber umgekehrt haben wir ganz heftige Reaktionen. Also der CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder hat ganz klar das kritisiert, sich abgegrenzt, sich komplett distanziert. Grüne und SPD selbstredend massive Kritik. Und vor wenigen Minuten Paul Ziemiak, der CDU-Generalsekretär, er hat gesagt, die FDP hat mit dem Feuer gespielt und das Land Thüringen in Brand gesetzt. Der AfD-Chef von Thüringen sei ein Nazi. Das waren also ganz, ganz klare Worte.
Und das war unser Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli. Vielen Dank.
Info 3 Abend.
Ja, man wartet und immer noch gibt es kein Schlussresultat in Iowa von der ersten Vorwahl für die US-Präsidentschaftskandidaten der Demokraten. Bei der Auszählung der Stimmen hat es eine Reihe von Pannen gegeben. Unter anderem hatte eine Auszählungs-App nicht funktioniert. Aber es lässt sich erkennen, wer hier die ersten Pflöcke eingeschlagen hat und in diesem ersten Stimmungstest wer zittern muss. USA-Korrespondent Matthias Kündig.
Es sei ein langer Weg gewesen hierher, sagte Pete Buttigieg, der frühere Bürgermeister der Kleinstadt South Bend im Mittleren Westen. Vor einem Jahr war er im Land noch völlig unbekannt und kaum jemand wusste, wie sein Name ausgesprochen wird. Heute steht der 38-jährige offen schwule Buttigieg aber an der Spitze einer Gruppe von Mitbewerberinnen, die einiges älter und etablierter sind als er. Geschickt hat er sich als unverbrauchte Kraft etabliert, der die konkreten Probleme kennt, der Bürgerinnen jenseits der großen Zentren und pragmatische Lösungen anbietet. Sein überraschend gutes Ergebnis in Iowa dürfte ihn für die weiteren Vorwahlen beflügeln, vor allem beim Einsammeln von Spendengeldern. Zuversichtlich sein darf aber auch Bernie Sanders, der 77-jährige bekennende Sozialdemokrat. Er liegt nur ganz knapp hinter Buttigieg. Zudem hat er deutlich besser abgeschnitten als Elizabeth Warren, die andere progressive Kandidatin im Feld. Für Joe Biden hingegen kommen die Ergebnisse aus Iowa einem Fehlstart gleich. Denn ein vierter Platz, mehr als 10 Prozentpunkte hinter dem Sieger, ist keine gute Ausgangslage für einen Kandidaten, der als ehemaliger Vizepräsident mit Abstand am bekanntesten ist im Land. Seine Behauptung, er sei der Einzige, der im November Donald Trump besiegen könne, hat bereits an Überzeugungskraft verloren. Eine Vorentscheidung ist aber nicht gefallen in Iowa. Auch wenn sich dort in den letzten 20 Jahren stets diejenige Person durchgesetzt hatte, die später von der Demokratischen Partei zum offiziellen Kandidaten nominiert wurde, das Feld der Bewerberinnen ist noch immer ungewöhnlich breit. Niemand konnte sich in Iowa deutlich absetzen von seinen Konkurrentinnen. Zudem werden in Iowa lediglich 44 Delegiertenstimmen vergeben von insgesamt fast 2000. Nun folgen bald Vorwahlen in Bundesstaaten, in denen Minderheiten wie die Afroamerikaner einen weit größeren Einfluss auf die Wahlresultate haben. Und bei diesen genießt Joe Biden noch immer hohes Ansehen. Und nicht zuletzt lauert im Hintergrund die Kandidatur des Milliardärs Michael Bloomberg. Er nimmt erst Anfang März zum ersten Mal an einer Vorwahl teil, am sogenannten Super Tuesday, wenn in 16 Staaten und Gebieten gewählt wird und auf einen Schlag rund ein Drittel der Delegiertenstimmen vergeben werden. Der Weg zur Nominierung im Sommer ist also noch immer lang und voller unbekannter Hindernisse, auch für die beiden Sieger in Iowa.
Nochmals zu weiteren Meldungen. Aus der Türkei werden mindestens 38 Lawinentote gemeldet.
Sie seien bei zwei Lawinenabgängen im Osten des Landes ums Leben gekommen, teilte die türkische Katastrophenschutzbehörde mit. 33 der 38 Toten seien Angehörige eines Rettungsdienstes, die nach einer Lawine aufgeboten wurden, um Verschüttete zu suchen und dann von einer zweiten Lawine selbst verschüttet wurden. Laut dem türkischen Katastrophenschutz wurden beim Unglück außerdem 55 Menschen verletzt. In den schweizerischen Rheinhäfen ist der Güterumschlag letztes Jahr um fast 30% gestiegen. Es seien vor allem viel mehr Mineralölprodukte importiert worden, teilten die Rheinhäfen mit. Beim Wachstum zum Vorjahr müsse aber berücksichtigt werden, dass der Güterumschlag 2018 stark eingeschränkt gewesen sei, weil der Rhein lange nicht genügend Wasser geführt habe. Damit zu den Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 10.978 Punkten plus 1,6%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 1%. Der Euro wird zu einem Franken 0,704 gehandelt und der Dollar zu 97,30 Rappen. Das Wetter, morgen ist es trotz Wolkenfeldern am Vormittag meist sonnig, bei 3 bis 7 Grad.
Das war Info 3. Wir sind auch zu finden auf srf.ch/audio. Verantwortlich heute Mario Sturni, Thomas Fuchs und Pascal Schmitz.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.